Das ist Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Hier starten die Triebwerke der größten Rakete, die je gebaut wurde. Ganz im Süden von Texas, nur wenige Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt, hebt sie ab. Das Starship.
Stage separation.
Separation confirmed.
Irgendwann wird das Starship Satelliten ins Weltall bringen. Es könnte die nächste Artemis-Crew auf dem Mond absetzen. Und es soll Flüge von Paris nach New York in nur 30 Minuten möglich machen. Doch das eigentliche Ziel des Starships ist viel weiter entfernt als Manhattan oder der Mond. Das Starship soll die Menschheit zum Mars bringen. Dafür lässt Elon Musk das Raumschiff bauen, damit die Menschen eine multiplanetare Spezies werden.
What I really think is the overriding goal is becoming a spacefaring civilization, ultimately becoming a multiplanetary species.
Bevor die Menschen mit dem Starship zur Raumfahrerzivilisation werden, muss die Rakete auch erstmal den Weltraum erreichen.
Bisher ist noch kein Starship auch nur in die Erdumlaufbahn gekommen. Und von den bisher 11 Testflügen sind die meisten auf die ein oder andere Weise schiefgegangen. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann kann es sein, dass der 12. Testflug schon stattgefunden hat. Der ist nämlich für die nächsten Tage angekündigt. Und da soll zum allerersten Mal die dritte Version des Starships starten. Und das ist die Version, die wirklich eines Tages auch zum Mars fliegen soll.
Was auch immer dann beim Start der nächsten Starship-Rakete passiert, die Raumfahrtingenieure werden jubeln. Denn jeder Raketenstart bringt sie ihrem Ziel ein Stückchen näher. Auch wenn es gerade noch unglaublich klingt, die ambitionierten Ziele von Elon Musk könnten tatsächlich aufgehen. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen, die unser Leben verändern könnten und wie sie Realität werden. Diese Woche geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Rocket Science. Wie bringt uns das Starship zum Mars? Diese Rakete und den Weg dahin hat sich meine Kollegin Anna Weber angeschaut. Ich bin Lena Waldle. Willkommen! Die Idee vom Starship hatte Elon Musk schon vor über 20 Jahren. Sein Unternehmen SpaceX ist damals gerade mal 3 Jahre alt und hat noch keine einzige Rakete gestartet, als er auf einer Konferenz der National Space Society in Washington 2005 eine Rede hält. Er streicht immer wieder ein Problem der Raumfahrt hervor. Sie ist einfach zu teuer.
I started SpaceX because it seemed to me that we weren't making the kind of progress we really needed to make in the cost of access to space.
Deshalb, sagt er, habe er SpaceX gegründet, um die Raumfahrttechnik grundlegend zu verbessern.
You know, we're trying to do is rethink the business of space transportation. Now I think we've got actually a greater ability to improve in our case because we're actually driving the fundamentals of the technology.
Musk will eine Rakete bauen, die größer und leistungsstärker ist als alle Raketen vor ihr. Das berichtet meine Kollegin Anna.
Das Starship ist 124 Meter lang. Das ist ungefähr halb so groß wie der Eiffelturm oder ziemlich genauso groß wie das höchste Hochhaus in Zürich, der Prime Tower. Und das Starship soll mehr Gewicht transportieren können als alle anderen Raketen jemals. Diese dritte Version soll bis zu 100 Tonnen Nutzlast ins All bringen können. Und bei all dem soll das Starship komplett wiederverwendbar sein. Mit dem Starship könnte man dann jede Menge Satelliten oder sogar Datenzentren in die Erdumlaufbahn bringen. Man könnte eine Stadt aufbauen auf dem Mond. Und vor allen Dingen will Elon Musk damit eben zum Mars.
Der Mars. Das ist der Grund, warum Elon Musk so eine gigantische Rakete braucht.
Der hat dann wirklich dieses unter Anführungszeichen wahnsinnige Ziel. Er möchte den Mars besiedeln. Und zwar mit 1 Million Menschen und so, dass es noch erlebt.
Um eine Kolonie auf dem Mars zu gründen, braucht man Raketen wie das Starship, sagt Martin Theimer, Professor für Raumfahrt an der TU Dresden. Und es reicht auch nicht ein einziges Starship.
Na gut, dafür muss ich tausende Starships haben, die zum Mars fliegen können, was Aliens mitnehmen können und so weiter und so fort.
Die Rechnung geht ungefähr so. Bis 2050 will Musk 1 Million Menschen auf dem Mars haben. Die sollen eine richtige, unabhängige Zivilisation dort bilden. Und für jeden Menschen muss man natürlich Material von der Erde mitnehmen. Auf dem Mars ist nämlich praktisch gar nichts. Das heißt, man muss Nahrung mitnehmen, Baumaterial, Maschinen. Und die Schätzung ist, dass man mindestens so eine Tonne Material pro Person brauchen wird. Das heißt, insgesamt sind es 1 Million Tonnen, die man zum Mars transportieren muss. In ungefähr 20 Jahren. Jetzt kann man aber nicht jederzeit zum Mars fliegen, sondern nur alle 2 Jahre ist der Mars besonders nah an der Erde dran und man kann günstig hinfliegen. Das heißt, innerhalb dieser 20 Jahre wird es nur 10 gute Gelegenheiten geben, von der Erde Richtung Mars zu starten. Und bei jeder dieser Gelegenheiten sollen deswegen 1000 Raumschiffe mit je 100 Tonnen Nutzlast an Bord zum Mars fliegen.
Diese menschliche Kolonie auf dem Mars, die ist für Musk eine Art Versicherung. Eine Versicherung gegen das Aussterben der Menschheit. Für den Fall, dass wir aus irgendeinem Grund auf der Erde nicht mehr leben können. Zum Beispiel, weil ein Meteorit einschlägt. Das mag für viele absurd klingen. Bei SpaceX nimmt man das aber ernst.
Ich bin ein total begeisterter Raumfahrtliebhaber. Wenn jemand sowas sagt, dann sage ich ja großartig. Na Gott sei Dank, endlich. Wären so Träume, die man als Kind gehabt hat, vielleicht auch mal wahr.
Das Starship soll diese Träume wahr werden lassen. Und dafür muss es mindestens 3 Bedingungen erfüllen. Erstens, die Rakete muss günstig sein. Sie muss viel transportieren können und sie muss massenhaft produziert werden können. Keine der heutigen Raketen kann das. Und darum haben die SpaceX-Ingenieure eine neue Rakete entworfen. Das Starship. Für Bill Riley klingen ratternde Nietpistolen und das Dröhnen des Vorschlaghammers nach Fortschritt.
The sound of progress. The rivet guns and the sledgehammers. Less sledgehammers than there used to be.
Er ist bei SpaceX für den Bau des Starships verantwortlich und führt für ein Video durch die Star Factory.
We are in Star Factory and this is an almost 1 million square foot facility that we've built to enable that production of both ship and booster.
Hier in Starbase Texas, einem Ort mit knapp 5 Straßen, Startrampen und viel Wasser und Wildnis herum, baut und testet SpaceX das Starship.
Das Starship funktioniert am Ende wie jede andere Rakete auch. Es produziert eine kontrollierte Explosion, die sehr, sehr viel Schub generiert und mit der das Raumschiff gegen die Erdanziehungskraft ankämpfen kann, um bis ins Weltall zu gelangen. Dafür hat das Starship die Raptor 3-Antriebe. Die sind in dieser 3. Version des Starships zum 1. Mal drin. Die benutzen flüssiges Methan und Sauerstoff als Treibstoff und es sind die modernsten Triebwerke, die je gebaut worden sind. Und was besonders faszinierend ist bei ihnen, ist, dass sie sehr viel Schub generieren und dabei gleichzeitig leicht sind. Und so kann man besonders viel Fracht mitnehmen. Und Raketen, die bestehen meistens aus mindestens 2 Stufen. Beim Starship sind es genau 2. Es gibt die untere Stufe, die nennt man auch Booster. Und die besteht eigentlich nur aus Treibstofftanks und den Triebwerken. Und deren einzige Aufgabe ist es, den oberen Raketenteil weit genug nach oben zu schießen, dass der die Erdumlaufbahn erreichen kann.
Die meisten klassischen Raketen fliegen genau ein einziges Mal. Das wäre, als würde man ein Flugzeug nach jedem Transatlantikflug einfach verschrotten. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für die Flugpreise bedeuten würde. Genau deshalb soll das Starship mehrmals fliegen.
Das ist schon ein absoluter Gamechanger.
SpaceX baut bereits Raketen, die teilweise wiederverwendbar sind. Die Falcon-Raketen.
Bei den Falcon-Raketen wird nur der Booster, also die untere Stufe, wiederverwendet. Und beim Starship soll erstmals auch die obere Stufe, die wirklich ganz bis ins All fliegt, wiederverwendet werden. Bei der Wiederverwendung des Boosters, also der unteren Stufe, gab es bei SpaceX schon im Herbst 2024 noch einen spektakulären Durchbruch. Da wurde die Unterstufe zum ersten Mal von so einem Turm mit 2 Greifarmen aufgefangen. Und dieser Booster wurde dann gewartet und konnte eine neue obere Stufe ins All schießen.
Das ist wirklich eine Ingenieursmeisterleistung. Ja.
Der Raketenwissenschaftler Martin Theimer ist sichtlich begeistert.
Das ist ein Wolkenkratzer, der gerade zurückkommt und einfach aufgefangen wird. Das schaut wirklich aus wie aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Ne?
Nur, in Zukunft soll eben auch die obere Stufe des Starships wieder auf der Erde landen. Also das Raumschiff, das tatsächlich ins All fliegt. Damit das wieder aus dem All auf die Erde kommt, muss es durch die Atmosphäre. Und dafür braucht das Starship ein Hitzeschild.
Die größte Schwierigkeit ist der Wiedereintritt als Hitzeschild.
Es muss aus einem Material bestehen, das die Hitze vom Inneren des Raumschiffs abhält. Dabei darf es aber natürlich auch nicht zu schmelzen beginnen. Und dieses Schild sollte möglichst oft funktionieren, ohne dass man es tauschen muss.
Aktuell testet SpaceX sehr viele verschiedene Hitzeschildmaterialien aus, um wirklich das perfekte Material zu finden, das diese extrem hohen Temperaturen aushalten kann und das auch noch immer und immer wieder. Und es müssen ja nicht nur die Hitzeschilde sein, die immer wieder diese extreme Belastung aushalten. Auch die Triebwerke müssen das alles häufig mitmachen. Die gesamte Struktur, die Elektronik im Inneren, das alles muss auch nach vielen Flügen ins All noch total zuverlässig funktionieren.
Klingt alles einigermaßen unmöglich? Wenn es aber um das Weltall geht, sollte man nicht gegen Elon Musk wetten. Er hat ein Talent dafür, das Unmögliche möglich zu machen.
Elon Musk, der startet oft mit einem weißen Blatt Papier. Der sagt, jetzt sind wir ja gescheit durch viele Dinge, die schon passiert sind. Wie, wenn wir das von Anfang an neu machen können? Wie würden wir das am liebsten machen?
Genau nach diesem Prinzip hat SpaceX in den vergangenen Jahren mit den Falcon-Raketen die Weltraumbranche auch schon umgekrempelt.
SpaceX war damals drei Personen stark. Das war im Prinzip Elon, das war Tom Müller und das war Chris Thompson.
Zurück in die frühen 2000er. Als einer der ersten Mitarbeiter fängt der deutsche Raumfahrtingenieur Hans Königsmann bei SpaceX an. Wir haben ihn auf einer Konferenz getroffen.
Ich hatte Elon vorher getroffen auf so einem Amateurraketenwochenende. Elon war primär da, weil er sehen wollte, ob da irgendwelche Leute daran interessiert sind, bei ihm in der Firma zu arbeiten. Ja?
Im Silicon Valley ist Musk damals schon ein bekannter Name. Doch außerhalb kennen nur wenige den Tech-Millionär mit einem Faible für Raketen.
Er hat mich dann im April angerufen, out of the blue, und fragte, ob ich interessiert wäre, an einer Firma mitzuarbeiten. Und ich war damals
Königsmann nimmt das Angebot an. Auf einer Insel irgendwo im Pazifik versucht das noch sehr kleine Team von SpaceX, seine wiederverwendbaren Raketen zu starten.
Falcon 1, also die erste Rakete, die SpaceX gebaut hat, hatte einen Fallschirm in der ersten Stufe. Der war ziemlich nutzlos in dem Sinne.
Eine Rakete nach der anderen explodiert. Ein Fehlstart folgt auf den nächsten. Bis 2008, 6 Jahre nach der Gründung, die Falcon 1 endlich fliegt. Und bis heute sind die Falcon-Raketen nicht mehr aus der Weltraumindustrie wegzudenken.
Früher hat es ungefähr $10,000 gekostet, ein einziges Kilogramm Material ins All zu schießen. Mit den wiederverwendbaren Raketen von SpaceX ist das mittlerweile auf ungefähr $1,500 gesunken. Also es ist extrem viel günstiger geworden. Das hat das Satellitennetzwerk Starlink überhaupt erst möglich gemacht, das heute Internet aus dem Weltraum zur Verfügung stellt. Und wirklich alle sind mittlerweile von SpaceX abhängig. Also auch zum Beispiel die Versorgung der internationalen Raumstation, wenn Astronauten dort hochfliegen. Das sind mittlerweile fast alles Raketen von SpaceX, die das machen.
Jetzt ist eine neue Version. Jetzt geht man so ein bisschen durch die Kinderkrankheiten wieder durch. Und das ist schon auch von außen manchmal schwer anzusehen, wenn da Sachen kaputt gehen beim Testen.
Hans Königsmann ist schon seit 5 Jahren nicht mehr bei SpaceX. Doch natürlich verfolgt er das Starship weiterhin. Und er ist sich sicher.
Aber auf der anderen Seite weiß ich halt eben auch, dass SpaceX hat früher oder später immer die Sachen geliefert, die sie versprochen haben. Aber die Betonung liegt, glaube ich, eher auf früher oder später, auf später wahrscheinlich.
Und weil das Starship als eine Weiterentwicklung dieser Falcon-Raketen bei jedem Flug so große Mengen an Material transportieren kann, erwarten Experten, dass der Preis pro Kilogramm damit noch weiter sinkt. Das hilft natürlich bei der Besiedelung des Mars, aber das hilft auch der NASA bei kommenden Mondmissionen. Die NASA will nämlich in den kommenden Jahren eine Mondbasis aufbauen. Und dazu müssen viele Tonnen Material zum Mond gebracht werden. Eine Aufgabe, für die es Raketen mit großer Nutzlast braucht.
Der Mond ist natürlich auch ein finanzieller, alles was zum Mond ist, ist halt eben auch Kundschaft.
Ja.
Ja? Von daher kann man das nicht ignorieren, ja. Aber Starship ist schon ziemlich eindeutig für Mars gebaut worden.
Solche Aufträge von der NASA sind natürlich eine Möglichkeit, wie SpaceX Geld verdienen kann. Aber da gibt es noch ganz andere. Zum Beispiel könnten mit dem Starship Güter ins All transportiert werden, die dort in der Schwerelosigkeit verarbeitet werden. Es könnten Datencenter im All aufgebaut werden. Und es könnten noch mehr Satelliten ins All transportiert werden, die für ein noch besseres und schnelleres Satelliteninternet sorgen. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Noch ein paar Testflüge weiter und das Starship wird ins All fliegen. Was fehlt denn noch für seine Reise zum Mars?
Man wird auf jeden Fall zuerst mal auf dem Mond erproben, was man später auf dem Mars auch schaffen will. Nämlich diese gesamte obere Stufe aufrecht zu landen. Und die ist ja sehr, sehr groß, die kann leicht umkippen, insbesondere weil sie ja auf einer unebenen Fläche landet. Also da ist ja auf dem Mond und auch auf dem Mars nichts betoniert, wo sie drauf landen könnte. Und dann muss sie auch sicher von dieser Oberfläche wieder abheben können, um den Mond oder dann auch den Mars wieder zu verlassen. Und das alles so sicher, dass Menschen da mitfliegen können.
Landen und wieder abheben muss das Starship können. Und dann weist Hans Königsmann auf noch einen Punkt hin.
Man braucht ein funktionierendes Starship. Man muss schauen, wie man das Ding wieder betankt im Orbit. Ja.
Der Mars und natürlich auch der Mond sind sehr weit weg. Das bedeutet, dass das Starship zuerst wieder aufgetankt werden muss, bevor es weiterfliegen kann.
Damit das Starship zum Mond fliegen kann, muss es zuerst in der Erdumlaufbahn aufgetankt werden. Das heißt, ein zweites Starship startet und das ist nur mit Treibstoff gefüllt. Es dockt an dieses erste Starship an und pumpt da den Treibstoff hinein. Das muss man sogar mehrmals machen. Und dann ist dieses Starship wieder mit Treibstoff gefüllt und kann dann erst zum Mond fliegen und braucht ja dann auch wieder Treibstoff, um vom Mond wieder abzuheben und zurückzufliegen.
Zuvor kommt aber noch eine dritte Aufgabe auf die SpaceX-Ingenieure zu. Sie brauchen richtig viele Starships. Deshalb soll das Raumschiff möglichst am Fließband gebaut werden, aber für ganz unterschiedliche Funktionen.
Selbst wenn man das Starship wiederverwenden kann und jedes einzelne 100 Tonnen transportiert, es braucht trotzdem noch Tausende von Starships, um dieses ganze Material zum Mars zu bringen. Damit die auch alle rechtzeitig vorhanden sind, hat sich SpaceX da auch ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Und zwar wollen sie in ihren Fabriken ein Starship pro Tag herstellen können. Damit sowas funktioniert, muss diese Herstellung also sehr, sehr effizient ablaufen. Das heißt, man möchte möglichst viele Teile bauen, die man immer wieder verwenden kann. Trotzdem muss das Starship aber unterschiedliche Dinge können. Also es muss eine Variante geben, die kann zum Mond fliegen und dort Astronauten landen. Aber eine andere Variante soll zum Beispiel nur Satelliten in den Orbit bringen. Oder eben diese Variante, die einfach Treibstoff zum Wiederauftanken liefert. Das Starship ist deswegen wie so eine Art Schablone konzipiert, das man dann für verschiedene Zwecke leicht anpassen kann.
Das sind alles große Versprechen und noch wildere Träume und unvorstellbare Ideen. Aber nichts davon ist für Martin Theimer unerreichbar.
Das ist ja unter Anführungszeichen Maschinenbau. Also bei unserer Pumpe, bei Ventil und so Sachen. Das ist jetzt nicht etwas, wo man das Rad neu erfinden muss. Muss man halt zeigen und machen.
Er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Starship zum Mars fliegen wird.
Das große Glück, was er hat, ist ja, dass er die besten Leute angezogen hat. Sie können alles erreichen, wenn sie die besten Leute haben.
Es ist gut möglich, dass der erste Mensch auf dem Mars tatsächlich heute schon auf der Erde lebt.
Auch ich bin sehr optimistisch und es ist mir lieber, als Optimistin in die Zukunft zu schauen, als dass es besser müsste. Ich kann mir aussuchen. Und ich denke mir einfach, eine bessere Zukunft ist etwas, was mir einfach besser gefällt. Also ich hoffe, ich erlebe das noch relativ rasch.
Anna, ein Mensch auf dem Mars zu sein, davon träumen natürlich Science-Fiction-Liebhaber, davon träumt die Wissenschaft und natürlich jeder Abenteurer dieses Planeten. Aber was bringt uns das wirklich als Menschheit?
Ich glaube, wir haben als Menschen ja schon immer die Grenzen unserer Welt verschoben. Wir haben nach und nach alle Winkel dieser Erde erobert. Und das All ist jetzt wirklich diese letzte Grenze, die wir noch verschieben können. Also ich glaube, dieses Erkunden der Welt, das ist eigentlich was zutiefst Menschliches und dass das der wahre Grund ist, warum wir das machen. Aber wir werden dabei natürlich auch was gewinnen. Also auf der einen Seite werden wir sehr viel lernen, technologisch, aber auch zum Beispiel über unser Sonnensystem, ob es beispielsweise Leben auf dem Mars gab oder vielleicht heute immer noch gibt. Und das Starship selbst wird auch hier auf der Erde einen ganz direkten Nutzen haben, indem das Satelliten ins All bringt, die eben zum Beispiel besseres Satelliteninternet uns bringen und vielleicht sogar Reisen auf der Erde möglich macht, die so schnell mit Flugzeugen nicht funktionieren.
Am Ende ist es aber auch eine Geldfrage. Damit sich das Starship finanziell lohnt, muss diese Rakete möglichst günstig sein. Nun explodieren aber immer wieder diese Raketen. Kann man das nicht auch simulieren? Das muss doch wahnsinnig ins Geld gehen, diese Explosionen.
Ja und nein. Also diese Explosionen sind natürlich tatsächlich teuer, aber jahrelanges am Boden rumprobieren und simulieren, das ist auch sehr, sehr teuer. Und meistens dauert das eben viel, viel länger. SpaceX schafft es eigentlich im Moment ziemlich gut, aus jeder Explosion, aus jedem Fehlstart etwas zu lernen. Und dann ist das den Preis der explodierten Rakete absolut wert. Aber natürlich ist es immer noch ein sehr kostspieliges Unterfangen.
Wie soll das denn finanziert werden?
Also Musk plant ja jetzt mit der Firma SpaceX einen IPO, also einen Gang an die Börse. Da wird sicherlich noch mehr Geld reinkommen. Und aktuell ist es so, dass vor allen Dingen das Satellitennetzwerk Starlink die Firma finanziert. Also darüber kommt am meisten Geld rein. Aber langfristig ist natürlich auch so, wenn sich eine richtige Wirtschaft im Weltraum etablieren sollte, mit Datenzentren, noch mehr Satelliten, vielleicht sogar Produktion von Gütern und SpaceX dafür die Raketen zur Verfügung stellt, dann könnte auch das noch eine große Einnahmensquelle werden.
Nun sind sich unsere Experten einig, irgendwann wird das Starship zum Mars fliegen. Die Frage ist nur, wann?
Ja, die Timeline ist natürlich die große Frage. Also ich glaube, dass wir im Jahr 2050 schon tatsächlich 1 Million Menschen auf dem Mars leben haben. Das ist wahrscheinlich relativ fragwürdig. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir eine erste Marslandung mit anschauen werden. Also das passiert bestimmt noch in unserer Lebenszeit. Und ich glaube, es ist sogar gut möglich, dass das wirklich in den nächsten paar Jahren schon soweit ist. Also der Mars, der ist wirklich näher, als wir denken.
Danke dir, Anna.
Danke dir, Lena.
Übrigens, am 30. Juni habt auch ihr die Chance, eine Reise in die Weiten des Weltalls zu unternehmen. Gemeinsam mit der Astronautin Rabea Rogge und dem ehemaligen NASA-Chefwissenschaftler und ETH-Professor Thomas Zurbuchen. Mit ihnen bespreche ich, wie können wir das Weltall als Lebensraum erschließen? Und ihr könnt dabei sein beim ersten Quantensprung-Live-Event im Kaufleuten in Zürich. Tickets und Infos findet ihr in den Shownotes. Dort habe ich euch auch die Anmeldung zum Quantensprung-Newsletter verlinkt. Dort habt ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick zusammengefasst und natürlich noch weiteren Lesestoff. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächstes Mal.